Ja, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn Jesus Christus. Ihr wisst es vielleicht, wir haben am Dienstag einen Feiertag gehabt. Und zwar wir hier in Sachsen-Anhalt, aber auch hier in Sachsen. Das ist mal was uns verbindet, außer der Zugverbindung, die nicht immer funktioniert. Reformationstag war am Dienstag und es wird ja viel darüber gestritten und es wird viel darüber gesagt, was ist eigentlich Reformation? Was soll das sein? Wo hat die Reformation vielleicht auch versagt? Aber bei allen Diskussionen und bei allen Fragen gibt es doch ein zentrales Anliegen und eine zentrale Einsicht, die Reformatoren wie Martin Luther oder Johannes Calvin eint. Und dieses Motto stand auch als Tagesvers über dem diesjährigen Reformationstag, nämlich einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Ein Wort aus dem ersten Korintherbrief. Und wenn wir uns fragen, was Luther eigentlich zur Reformation getrieben hat, wenn wir fragen, was hat ihn dazu getrieben, eigentlich seine kirchliche und auch seine wissenschaftliche Laufbahn, ja sogar sein eigenes Leben aufs Spiel zu setzen, dann finden wir die Antwort im Grunde in diesem Vers. Es war die Einsicht, dass es nur ein Fundament gibt, auf dem alles ruht. Nur ein Fundament, dem weder etwas hinzuzufügen oder von dem etwas abzuknapsen ist, nämlich Christus. Und das war der Leitstern der Reformation. Christus allein ist das Fundament. Man kann darüber sprechen, ob dieser Leitstern sozusagen immer ganz sichtbar wurde, aber das war das Programm, das war das Motto. Geschrieben hat diesen bekannten Satz der Apostel Paulus 1500 Jahre vor Martin Luther, war also nicht Luthers Erfindung, sondern es war Luthers Wiederentdeckung. Der Satz steht ursprünglich in einem Brief an Gemeinden, die aus den Fugen geraten waren, wie teilweise hier unsere Stühle. Am Freitagabend auf einem Stuhl gesessen und dachte, ups, ich fahre gleich runter, also guckt mal, ob ihr sicher sitzt. Eine Gemeinde kann aus den Fugen geraten. Die Gemeinden in Korinth, die waren aus den Fugen geraten. Sie hatten gut begonnen, aber sie waren unterwegs irgendwie falsch abgebogen. Und dann kam es noch so, dass der eine da abbog und die andere dort abbog. Und der eine hat gesagt, wir müssen nach links, die anderen müssen nach rechts. Und naja, was passiert dann, wenn sich die Fahrer und Beifahrer nicht grün sind? Ihr kennt das vielleicht aus eurem eigenen Erleben. Dann gibt es Streit, dann gibt es Zoff. Es ist rot, ja. Grün, fahr mal los. Es kam in den Gemeinden zum erbitterten Streit. Es gab Streit zwischen alt und jung, zwischen Frau und Mann, zwischen zugezogen und alteingesessen, zwischen charismatisch und bibeltreu, zwischen Heidenchristen und Judenchristen und dann nochmal irgendwie quer durch alle Kategorien hindurch. Richtiges Tohuwabohu. Es war so richtig heillos zerstrittene Chaostruppen. So müssen wir uns die Gemeinden in Korinth und Umgebung eigentlich vorstellen, wenn wir die Briefe des Apostels Paulus an diese Gemeinden heute lesen. Und die Frage ist, was tut Paulus in dieser Lage? Er ruft die Gemeinden zurück zum Anfang, zurück zur Grundlage, zum Fundament ihres Christseins. Und wenn wir uns mal kurz die Gemeinde als einen Computer vorstellen, ja, darf mal dieses Bild verwenden, dann hatte sich sozusagen der Gemeindecomputer Korinth aufgehängt, in den ganzen Streitereien, in den ganzen Fragen, wo sollen wir hin? Und ich weiß, wovon ich spreche, mein inzwischen etwas in die Jahre gekommener Laptop, der hat sich in den letzten Wochen auch immer mal wieder aufgehängt. Ja? Und was hilft dann? Da hilft dann halt manchmal nur der Kaltstart. Ja? Da muss man einfach mal auf den Reset-Knopf länger drücken und dann ist die Kiste aus und dann kannst du wieder nach 3 Sekunden draufdrücken und dann fährt das Teil wieder hoch. Radikaler Neustart. Hat manchmal eine gewisse Gefahr, wenn du zum Beispiel Sachen nicht gesichert hast, dann sind die weg. Durch so einen Neustart geht das Ungesicherte, das Unsichere verloren. Aber es ist vielleicht auch gut so. Hinterher funktioniert jedenfalls die Kiste wieder. Und mit seinen Briefen rebootet Paulus die Gemeinden, die sich ebenso in ihren Streitereien und in ihren Meinungen aufgehängt hatten. Stichwort Reboot. Oder auf Deutsch Neustart, so lautet ja auch euer Semestermotto von Campus Connect in Leipzig. Und ihr habt euch mit diesem Thema auch am Wochenende ein bisschen auseinandergesetzt. Reboot, Neustart. Am Freitagabend durften wir mit der Jugend auch daran teilnehmen. Und dafür nochmal ganz herzlichen Dank. Das war eine richtig tolle Erfahrung, glaube ich, für unsere Jugendlichen. Aber ihr müsst sie sonst nochmal selber fragen. Ich fand es jedenfalls klasse. Auf eurer Homepage, da schreibt ihr, über dem Wintersemester 2023-24 steht das Thema Reboot, also Neustart. Wir wollen zur Ruhe kommen. Wir wollen schauen, wo wir stehen. Wo kommen wir her? Wo stehen wir? Was bringen wir mit? In diesem Semester möchten wir gemeinsam einen Reboot durchführen. Wir wollen unser Fundament entdecken, darauf aufbauen und als Gruppe zusammenwachsen, um Gott im Uni-Alltag Raum zu schaffen. Und solche Zeiten der Besinnung brauchen wir alle immer wieder. Und auf eine solche Besinnung zielt auch Paulus im 1. Korintherbrief. Er zeigt den Christusgläubigen, wo sie stehen. Und er erinnert sie daran, wo sie herkommen. Paulus verweist die Christusgläubigen aller Zeiten und an allen Orten, das ist der Anspruch des 1. Korintherbriefs, an das Fundament, das uns trägt und auf das wir bauen dürfen und auch bauen sollen. Und er warnt uns davor, stattdessen auf den sandigen Boden unserer eigenen Überzeugungen oder unserer Lebensleistungen zu bauen. Und ich möchte uns jetzt lesen aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 3, die Verse 4 bis 15. 1. Korinther, Kapitel 3, die Verse 4 bis 15. Denn wenn einer sagt, ich gehöre zu Paulus, ein anderer, ich zu Apollos, urteilt ihr da nicht rein menschlich? Was ist denn Apollos und was ist Paulus? Diener, durch die ihr zum Glauben gekommen seid, und zwar wie der Herr einem jeden gegeben hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Wachstum gegeben. So ist weder der etwas, der pflanzt, noch der, der begießt, sondern nur Gott, der das Wachstum gibt. Der aber pflanzt und der begießt, sind eins. Jeder aber wird seinen eigenen Lohn empfangen, entsprechend seiner Mühe. Denn Gottes Mitarbeiter sind wir, Gottes Ackerfeld, Gottes Bau seid ihr. Der Gnade Gottes entsprechend, die mir geschenkt wurde, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt. Ein anderer baut darauf weiter. Aber jeder soll darauf achten, wie er darauf weiterbaut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist und liegt, Jesus Christus. Ob aber jemand auf dem Grund mit Gold, Silber, kostbaren Steinen, mit Holz, Heu oder Stroh weiterbaut, das Werk eines jeden wird offenbar werden. Denn der jüngste Tag wird es sichtbar machen, weil er sich mit Feuer offenbart. Und wie das Werk eines jeden beschaffen ist, das wird das Feuer erweisen. Hält das Werk stand, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Brennt es nieder, dann muss er den Verlust tragen. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Soweit das Wort Gottes. Und Gott segne sein Wort an uns. Die erste Frage, wo waren die Christusgläubigen in Korinth eigentlich falsch abgebogen? Und wo stehen auch wir immer wieder in der Gefahr, falsch abzubiegen? Der erste Teil unseres Abschnitts gibt im Grunde eine klare Antwort. Eine wesentliche Gefahr für uns Christen besteht in jeder Form von christlicher Fankultur. Christliche Fankultur, was soll das sein? Ich glaube, vor dieser Gefahr ist keiner und keine von uns wirklich gefeit. Überlegt ihn mal kurz. Gibt es irgendeinen Pastor oder Leiter, irgendein christliches Werk, irgendeine christliche Autorin, irgendeine christliche Zeitschrift oder was auch immer, von dem du denkst, oh, die tun aber einen besonders gesegneten Dienst. Die sind besonders nahe an Gott. Hier ist der Heilige Geist besonders am Werk. Und wenn der oder die das sagt, dann hat das Hand und Fuß, was die schließlich mit Gott erlebt haben und mit welcher Vollmacht sie reden und handeln. Daran kann ich mich orientieren. Kennt ihr solche Gedanken und Gefühle? Vielleicht denkst du jetzt auch ganz unwillkürlich an bestimmte Leute. Ich nenne mal ein paar Namen zur Auswahl. Ulrich Pazani, Mutter Teresa, Billy Graham, Margot Käßmann, Leo Bicker, Schwester Christa, Dietrich Bonhoeffer, World Vision, Ivo Sasek, Judy Bailey, die Evangelische Karmelmission, Wolfgang Nestvogel, Michael Diener, Martin Luther King, Jugend mit einer Mission, ICF, GVSA, Bill Heibels, Erlo Stegen, Hillsong, Adonia, Thorsten Hebel, Philipp Jakob Spener und die Obros. Und ihr habt bestimmt auch ganz andere Namen vor Augen oder vor dem inneren Auge. Vielleicht ist es auch dein eigener Name. Du sagst, daran kann ich mich auch orientieren, was ich so drauf habe. Gar nicht so schlecht. Oder vielleicht ist es der Name deines Kleingruppenleiters oder deines Pastors, keine Ahnung. Und du sagst jetzt vielleicht, naja, aber es ist doch menschlich, sich an Menschen zu orientieren. Ja, genau das ist das Problem. Vers 4, denn wenn einer sagt, ich gehöre zu Paulus, ein anderer, ich zu Apollos, urteilt ihr da nicht rein menschlich? Es ist ein schmaler Grat zwischen Dankbarkeit und Vergötzung. Es ist ein schmaler Grat zwischen Jüngerschaft und Verführung. Das Grundproblem entsteht, sobald wir auf Menschen und ihr Lebenswerk blicken, auf ihr geistliches Lebenswerk, anstatt uns ganz allein auf Gott und sein Wort zu konzentrieren. Und manchmal passiert dann auch eine Enttäuschung. Dann sagst du, hätte ich ja nie gedacht, dass der oder die, oh, ich dachte immer, und dann besteht manchmal auch die Gefahr, dass der Glaube gleich auch noch mit Flöten geht. Das Problem ist, wir Menschen ticken so. Es liegt uns Menschen ja so im Blut. Wir wollen halt lieber sehen als hören. Wir wollen lieber fühlen anstatt glauben. Und das Wort Gottes hat es immer schwer, sich gegen das Offensichtliche und gegen das Handfeste Gehör zu verschaffen. Und auch als Christen leben wir häufig genug nach dem Motto, lieber den sichtbaren Spatz in der Hand als die Hoffnungstaube auf dem Dach. Menschen können wir sehen, wir können sie beobachten. Wir können sie auch in Schubladen stecken und kategorisieren, das geht auch, ja. Weil was wir sehen, das ist ja auch immer eine Frage, sehen wir überhaupt das Richtige? Aber Menschen können wir auf jeden Fall sehen. Jesus eben nicht. Dass Jesus lebt. Dass er auch heute, jetzt, hier, gegenwärtig ist, das können wir nur glauben. Und das schreibt schon der Apostel Petrus im ersten Brief. Ihn, Christus, habt ihr nicht gesehen. Keiner von euch, ich auch nicht. Und ihr habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit. 1. Petrus 1, 8 und 9. Aber bis zu dieser Jesus-Unmittelbarkeit ist es noch ein mehr oder weniger langer Weg. Und da geht es uns dann manchmal so wie dem Volk Israel in der Wüste. Wir wollen eben sehen statt glauben und fühlen statt hören. Das wollte das Volk Israel auch. Und so haben sie sich ein goldenes Kalb gemacht, als sichtbares Abbild des unsichtbaren Gottes. Als ein greifbares, handfestes Teil, was man sehen kann. Wenn Gott schon nicht zu sehen ist, dann orientieren wir uns halt an seinem mehr oder weniger tatkräftigen Bodenpersonal. Und auch in der Gemeinde Jesu Christi gab es schon von Anfang an so etwas wie Popstars der christlichen Szene. Das fing scheinbar harmlos und menschlich verständlich an. Man sammelte sich um diejenigen, die besonders eng mit Jesus zusammen gewesen waren. Ihnen maß man eine besondere Vollmacht zu. Wer mit Jesus persönlich unterwegs gewesen war, der hatte doch bestimmt eine ganz besondere Aura. Ein Petrus mit seiner Jesus-Erfahrung und mit seiner Ausstrahlung, das musste doch das Nonplusultra sein. Dagegen konnte doch der etwas hölzerne Paulus, dieser Spätberufene, der ja nicht mal mit dem irdischen Jesus unterwegs war, bei aller Liebe nicht ankommen. Andere dagegen meinten, naja, die alten Verdienste seien sowieso nicht so viel wert. In der heutigen Zeit gehe es darum, das Evangelium möglichst kultursensibel und gesellschaftsrelevant zu vermarkten. Und wer könnte das besser als der redegewandte Apollos? Er hatte eine Bühnenpräsenz wie kein zweiter in der christlichen Community. Er garantierte die Anschlussfähigkeit und die Akzeptanz des Evangeliums weit über die christliche Gemeinde hinaus. Und wieder andere hatten vielleicht noch menschlichere Gründe für ihre Vorlieben. Sie hatten vielleicht die berühmte Pfingstpredigt des Apostels Petrus gehört und waren dadurch zum Glauben gekommen und haben gesagt, naja, wenn ich bei dem zum Glauben gekommen bin, dann halte ich mich doch an den. Paulus war ihnen vielleicht zu forsch. Sie fühlten sich nicht wertschätzend genug behandelt, also war er unten durch. Und wieder andere liebten Paulus genau dafür, für seine Forschheit. Endlich mal einer, der Klartext spricht und nicht herumeiert. Und wieder andere, die liebten die Ausgewogenheit eines Apollos und blieben skeptisch gegenüber den jüdischstämmigen Petrus und Paulus. Ja, und Antisemitismus gab es auch schon in der Antike. Und Schubladendenken gab es sowieso zu allen Zeiten. Aber das alles trägt nicht. Die Schubladisierung von Menschen trägt nicht und die Orientierung an Menschen trägt genauso wenig. Unsere persönlichen Vorlieben tragen nicht. Mein frommes Leben trägt nicht. Meine religiöse Erfahrung trägt nicht. Und auch nicht die religiöse Erfahrung von anderen. Das Sichtbare und das Handfeste trägt nicht. Alles, worauf wir uns als Menschen normalerweise verlassen, trägt nicht. Haus und Hof trägt nicht. Familie und Verwandtschaft trägt nicht. Übrigens trägt auch die Gemeinde nicht. Sie ist nämlich nicht das Fundament. Sie ist Gottes Bauwerk. Solange eine Gemeinde am Evangelium festhält und damit Teil der apostolischen Kirche bleibt, ruht sie auf dem von den Aposteln gelegten Christusfundament. Und dann ist im Grunde auch alles gut. Aber genau das hatten die Christusgläubigen in Korinth vergessen. Und so waren sie einem folgenschweren Trugschluss erlegen. Sie meinten, sie müssten ihre alten Götter im Grunde genommen einfach durch Christus ersetzen und könnten ansonsten ihr Leben weiterleben, auch und gerade ihr religiöses Leben. Früher waren sie bei ihren heidnischen Festen in Ekstase geraten. Da war vielleicht noch ein bisschen Alkohol oder andere Sachen im Spiel, ja. Und haben sie gesagt, naja, jetzt sind wir Christen, jetzt zapfen wir halt einfach den Heiligen Geist an, um in Ekstase zu geraten. Hauptsache Ekstase. Früher waren wir irgendwelchen esoterischen Gurus gefolgt. Naja, jetzt haben wir Petrus und Paulus, dann können wir ja denen folgen, machen wir jetzt die zum Guru, Hauptsache Guru. Sie meinten, ein neuer Anstrich ihres Lebenshauses genüge. Das Haus an sich sei aber eigentlich weiter bewohnbar und die Bausubstanz eigentlich ganz in Ordnung. Und Paulus widerspricht. Er sagt, ihr lieben Leute, Renovierung ist ausgeschlossen. Es muss ein kompletter Neubau her. Die alten Fundamente, die tragen nicht. Die Bausubstanz ist morsch. Der Zusammenbruch ist nur eine Frage der Zeit. Jetzt hätte ich was gesagt, eine Frage von Zeit. Also wir hier wissen ja ein bisschen, wovon ich rede. Ja? Wir haben das Bild eigentlich relativ gut vor Augen, was passiert, wenn Häuser einfach mal kurz zusammenbrechen oder wenn Kirchen auf mehr oder weniger unebenem Grund stehen. Ich wohne direkt hinter der Nikolaikirche. Paulus ist hier glasklar. An den alten Werten und Überzeugungen und Einstellungen ist nichts, aber auch gar nichts erhaltenswert. Unser ganzes Leben braucht eine komplette Neuformatierung. Die Festplatte, die muss neu aufgesetzt werden. Ich sage mal für die Älteren unter uns, der Befehl lautet Format C. Kennt ihr vielleicht noch, ja? Inzwischen habe ich gelesen, ist das nicht mehr so einfach, aber früher hat man einfach den Befehl Format C und dann ist das Ding irgendwie neu aufgesetzt worden. Das C steht für Christus, Format C. Also natürlich nicht beim Computer, aber bei unserem Lebenshaus. Christus allein und nichts anderes und niemand sonst ist das Fundament eines gelingenden Lebens, eines Lebens mit Ewigkeitsgarantie. Christus allein trägt. Und genau das sagt uns Gottes gute Botschaft, sein heiliges Evangelium. Liebe Leute, das tragende Fundament Christus ist gelegt. Es liegt da. Er liegt da für alle Zeiten. Unverrückbar, unaufhebbar. Er kann auch nicht unterspült werden oder irgendwas anderes. Christus ist da. Und wenn wir uns in unseren Meinungen und in unseren Streitereien aufgehängt haben, dann gilt es, den Neustart zu suchen und diesen Reset-Knopf zu drücken. Zurück auf Anfang, zurück zum Kreuz, zurück zu Christus. Es kommt darauf an, dass dieses ein für allemal gelegte Fundament auch mein Fundament ist. Und zwar in allen Fragen und Herausforderungen und Möglichkeiten meines Lebens. In allen. Denn nichts in diesem Leben trägt, nur Christus trägt. Und das ist der dritte Punkt, auf den Paulus uns aufmerksam macht. Ein Fundament ist dazu da, dass man etwas darauf aufbaut. Stimmt's? Christian? Ja, gut. Ich bin da nicht so bewandert mit solchen Fragen, aber kann man sich ja vorstellen, ja, so ein Fundament einfach so zu bauen und dann nichts drauf zu bauen, das ist irgendwie, ja. Danke. Und deswegen geht es darum, wenn Christus als Fundament da liegt, etwas Schönes, etwas Erhabenes darauf aufzubauen. Unser Lebenshaus soll Gestalt annehmen, und zwar unser Lebenshaus als Gemeinde oder als Campus Connect oder was auch immer, als christliche Gruppe, aber auch unser persönliches Lebenshaus. Beides, können wir im Neuen Testament lesen, beides, die Gemeinde und unser eigenes Leben, ist ein Tempel des lebendigen Gottes. Ein Tempel, ein tolles Gebäude. Und wenn unser Lebenshaus ein zukunftsfähiges Gebäude werden soll, dann müssen wir Maß nehmen am Fundament. Am Fundament entscheidet sich, was wir darauf aufbauen können. Ist das Fundament stabil genug? Welche Fläche hat es? Das ist irgendwie blöd, wenn das Haus sozusagen über das Fundament hinaus wächst. Ja. Umgekehrt geht, aber welche Ausrichtung, welche Orientierung hat das Fundament? Das alles bestimmt, was und wie ich auf dieses Fundament aufbauen kann. Ich glaube, ein Wolkenkratzer auf ein 10 cm dickes Fundament zu bauen, das geht ziemlich schief. Und umgekehrt ist es genauso widersinnig, auf einem 5 Meter dicken Fundament einen Hühnerstall zu bauen. Also müsste vielleicht dann ein sehr besonderer Hühnerstall sein. Aber im Grunde wäre das doch einfach reine Verschwendung von Baumaterial. Die Frage lautet, wenn Christus das Fundament unseres Lebenshauses ist, wie soll dieses Haus dann aussehen, damit es diesem Fundament entspricht? Am Fundament wird es jedenfalls nicht liegen, wenn unser Lebenshaus hinter dem zurückbleibt, was Gott für uns vorbereitet hat. Christus ist das perfekte, das unverrückbare, das unerschütterliche Fundament für jedes Lebenshaus. Es trägt jedes Lebenshaus. Die Grundlage ist also gelegt für den schönsten und größten, mit Gold, Silber und Edelsteinen ausgeschmückten Tempel, den die Welt je gesehen hat. Damit wir uns jetzt aber nicht missverstehen. Paulus ist kein Perfektionist. Er ist kein Perfektionist. Und er fordert auch nichts von uns, was wir zu leisten hätten. Er fordert uns heraus, zu würdigen, wer Christus für uns ist. Paulus lebt sein ganzes Leben nicht selbstbewusst, sondern Christusbewusst. Und dazu will er auch uns anreizen. Und deswegen nochmal die Frage, wenn Christus das Fundament deines Lebenshauses ist, welches Lebenshaus soll denn darauf entstehen? Wenn Christus das Fundament deines Lebens ist, Was heißt das dann für deine großen und kleinen Lebensentscheidungen? Fragst du dich wirklich in allen Lebensbereichen, was zu Christus passt und was nicht? Fragst du dich das beim täglichen Einkauf? Hä? Ja? Fragst du dich das beim täglichen Einkauf genauso wie bei der Partnerwahl? Was passt zu Christus? Fragst du dich das bei der Urlaubsplanung genauso wie bei der Berufswahl? Herr, was willst du, dass ich tun soll? Fragst du dich das beim Blick in den Spiegel? Herr, wer bin ich vor dir? Genauso wie bei deinen finanziellen Angelegenheiten? Und ihr könntet jetzt die Fragen weiterstellen. Wie ist es mit euren politischen Entscheidungen? Fragt ihr euch, Christus, was soll ich jetzt tun? Was sind deine Werte, nicht meine? Wenn Christus das Fundament deines Lebens ist, wie wirkt sich das in deinem Leben aus? Wie wirkt es sich auf deine Lebenseinstellungen aus? Wie du dich und andere siehst, wie du dieses Leben siehst, wie du diese Welt siehst. Wie wirkt es sich auf deinen Umgang mit deinen Mitmenschen, egal welcher Herkunft und Überzeugung aus? Lebst du dein Leben so, dass das, was du tust und lässt, Ewigkeitswert hat? Paulus spricht in diesem Zusammenhang von Gold, Silber und Edelsteinen auf der einen Seite und Holz, Heu und Stroh auf der anderen Seite. Für den Christusapostel steht fest, am Ende meines Lebens wird Gott mein gelebtes Leben würdigen. Und das will ich gleich mal kurz vorausschicken. Das ist für Paulus nicht zwangsläufig was Schlimmes. Wenn wir in den Text schauen, er spricht von Lob, dann wird am Ende jeder sein Lob von Gott haben. Aha. Also Paulus ist nicht der Meinung, dass unser Leben sowieso grundsätzlich immer nur schlecht sein kann und vor Gott nie irgendwas gut ist in diesem Leben. Er legt da Dinge in unser Leben, die er tut, und die sind nicht schlecht. Ja? Also, Gott wird am Ende meines Lebens mein Leben würdigen. Mein gelebtes Leben ist nicht einfach, ist ja wurscht, mich interessiert gar nicht, was du in deinem Leben gemacht hast. Nein, Gott wird sich anschauen, was ich getan und gelassen habe. Die Jahreslosung, Gott ist ein Gott, der mich sieht. Ja, Gott, unser Vater, schaut vom Himmel herab auf uns, aber nicht so, sondern grundsätzlich mit einem liebevollen Blick. Und er wird mein Lebenswerk deswegen einer Feuerprobe unterziehen. Und auch da denkt man gleich wieder, oh, Feuer, alles wird verbrennen. Nein, es ist ja vielleicht so, dass auf meinem Lebensfundament Gold, Silber, Edelsteine steht. Gott prüft, was von dem, was ich in meinem Leben gelebt habe, ist behaltenswert. Was davon ist es wert, in Ewigkeit anerkannt, gewürdigt, gewertschätzt zu werden? Was ist lohnenswert? Was ist lobenswert? Im Feuer werden Gold, Silber und Edelsteine Bestand haben. Die werden nicht verbrennen. Holz, Heu und Stroh, die werden verbrennen. Und auch das gehört dazu, ja. Die Frage ist, was von meinem Lebenswerk ist feuerfest? Was davon hat vor Gott Bestand? Gott will belohnen. Er ist der liebende Vater, reich an Erbarmen. Bei dir ist viel Vergebung. Ihr Lieben, der Satz vom Christusfundament ist keine fundamentalistische Kampfparole gegen andere, sondern es ist im Grunde eine Art Beichtspiegel für mich. Nämlich die Frage, bestehen meine Haltungen, meine Entscheidungen und meine Taten die Feuerprobe des jüngsten Tages? Und natürlich kann man auch in der besten Absicht Mist verzapfen. Und umgekehrt kann Gott auch auf krummen Linien gerade schreiben. Selbst aus unserem Versagen kann er noch etwas Gutes machen. Und deswegen gilt auch das, was Paulus ein paar Sätze später dann schreibt, in 1. Korinther 4, Vers 5, richtet nicht vor der Zeit. Richtet nicht vor der Zeit, bis der Herr kommt, der ans Licht bringen wird, was im Finstern verborgen ist und das Trachten der Herzen offenbar machen wird. Dann wird einem jeden von Gott Lob zuteil werden. Also Wir schaffen das nicht immer selber zu beurteilen. Gott wird es beurteilen. Aber ein Kriterium haben wir schon. Eben genau die Frage, was in meinem tagtäglich gelebten Leben eigentlich zu Christus passt und was nicht. Und um das zu erkennen, hat Gott uns sein Wort und seinen Geist gegeben. Und da komme ich noch zu einer allerletzten Frage, die uns dann vielleicht auch manchmal bedrängt. Was ist eigentlich, wenn ich Mist gebaut habe? Was, wenn ich das Potenzial brach liegen ließ, das Christus mir anvertraut hat? Was, wenn ich Dinge in mein Lebenshaus integriert habe, die nicht zu dem ewigen Fundament passen? Das gibt es manchmal. Früher hat man aus alten Häusern sozusagen dann wieder neue gemacht und hat solche sogenannte Spolien verarbeitet. Das war aber irgendwie Restbestände aus alten Hütten, ja. Und sowas machen wir manchmal auch. Wir nehmen irgendwelche Restbestände mit und denken, ja, das passt auch noch irgendwie mit rein. Passt aber eigentlich nicht zum Fundament, auf dem wir stehen. Auch hier gibt Paulus eine eindeutige Antwort. Und diese Antwort ist ernst und tröstlich zugleich. Ich lese uns nochmal die Verse 13 bis 15. Wie das Werk eines jeden beschaffen ist, und es geht hier um das Werk, das, was wir in unserem Leben tun. Wie das Werk eines jeden beschaffen ist, das wird das Feuer erweisen. Hält das Werk stand, das er auf das Fundament aufgebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Brennt es nieder, dann muss er den Verlust tragen. Er selbst aber wird gerettet werden. Wie durchs Feuer hindurch. Aber er wird gerettet werden. Eins gilt eben wirklich unumstößlich. Das Fundament ist da. Es bleibt. Christus. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist und liegt. Christus trägt mich. Christus allein. Nicht mein Lebenswerk trägt mich. Nicht mein Glaube trägt mich. Nicht meine geistliche Erfahrung trägt mich. Allein Christus trägt mich. Allein seine Gnade genügt, auch im Gerichtsfeuer. Und das sagt mir jetzt weder meine Erfahrung, denn mit dem Gerichtsfeuer des jüngsten Tages habe ich noch nicht so viel Erfahrung. Es sagt mir auch nicht mein gutes Gewissen, ja, ich bin schon ganz okay vor Gott. Was weiß ich denn, was wirklich in mir drin los ist? Aber was sagt mir das? Gottes Wort. Gottes Wort sagt mir das. Ich werde gerettet werden, wenn ich auf diesem Fundament stehe. Und ich lasse mir dieses Wort gesagt sein. Das heißt letztlich glauben. Mir Gottes Wort gesagt sein lassen, weil es Gott ist, der es sagt, und er kann nicht lügen. Und der Friede Gottes, der unser Vorstellungsvermögen übersteigt und sprengt, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem ewig tragfähigen Lebensfundament. Amen.